Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil zur Apostelgeschichte 1, den Versen 1 bis 14.
Wir lesen die Ereignisse am Himmelfahrtstag nach Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Apostelgeschichte 1, 1 bis 14. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Amen. Wir haben 10 Finger an den Händen, die meisten von uns auf jeden Fall. 10 Finger. Und wir wollen heute 10 Punkte miteinander behandeln, 10 Punkte betrachten, die im Zusammenhang mit der Himmelfahrt Jesu Christi wichtig waren und die auch für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und für die Zeit, für unser Leben bis dahin wichtig sind. Der erste Punkt, das, was Jesus Christus für uns getan hat, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung, seine Erlösung, sind die Grundlage unseres Lebens, ist die Grundlage für unser Ausschauen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Der zweite wichtige Punkt, wenn wir an die Wiederkunft Jesu Christi denken, ist, wir sollen uns von ihm führen lassen. Den Weg führen lassen, den er uns zeigen will. Den Weg führen lassen, wohin er uns senden will. Der dritte Punkt. Jesus Christus sprach klar zu den Seinen. Jesus Christus spricht auch zu uns klar. Es ist wichtig, dass wir sein Reden ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen. Und er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Die Jünger warteten aktiv. Der fünfte Punkt, ebenfalls in Vers 4, zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Jesus erinnert sie an das, was sie von ihm gehört haben. Also der fünfte wichtige Punkt ist, auf das Wort Jesu, das er zu uns spricht, zu hören und uns auch daran zu erinnern. Wir haben vorhin gesehen, was es heißt, auf das Wort Jesu hören. Jesus spricht zu uns. Wir wollen sein Wort hören, das beinhaltet, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Das beinhaltet, dass wir auch wirklich auf seine Stimme bereit sind zu hören. Der Herr spricht zu uns zuallererst durch sein Wort, die Bibel, dass er uns öffnet durch den Heiligen Geist. Wir wollen auf die Worte Jesu hören. Gerade in der heutigen Zeit, wobei das ist kein neues Phänomen, das gab es schon früher, gibt es immer wieder Menschen, Einzelpersonen, aber auch ganze Institutionen, die sagen, so spricht der Herr. Und dann kommt irgendeine Prophetie oder irgendetwas anderes. Es gibt ganze Bücher, die davon handeln. Spannend, entweder sind die Bücher so allgemein gehalten, dass es auf alles zutreffen kann, oder so verschlüsselt, dass man später alles reinlesen kann, oder so konkret und dann auch so falsch, dass sie eine sehr kurze Halbwertszeit haben, dass ihre Gültigkeit manchmal schon vorbei ist, noch bevor sie gedruckt sind. Das ist der Vorteil bei E-Mails, man kann Mails verschicken und dann möglichst schnell eine neue Mail verschicken. Wir bekommen immer wieder Mails von Leuten, die sich für Propheten halten und irgendwelche, so spricht der Herr, Worte machen. Aber nicht nur Leute, die Mails verschicken, machen das, sondern auch in Gemeinden und in christlichen Kreisen passiert das immer wieder, wo Menschen entweder gestützt darauf, der Heilige Geist hat mir gezeigt und dann kommt irgendwas, oder gestützt darauf, so steht es im Wort Gottes geschrieben und das heißt für dich das, Worte Gottes an die Menschen richten wollen. Der Herr spricht zu uns. Der Herr spricht zu uns ganz persönlich. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo der Herr uns Menschen über den Weg schickt, die uns darauf aufmerksam machen, zum Beispiel wie Elia beim Volk Israel, nicht auf beide Seiten zu hinken, die uns darauf aufmerksam machen, wo wir vielleicht selber nicht mehr weiterkommen, dass wir uns ganz neu ausrichten sollen auf den Herrn. Aber solche Menschen vom Herrn gesandt, erstens, üben nie in unbiblischer Weise Druck aus, zweitens, führen nie in eine Abhängigkeit zur Person, zum Menschen oder zu einer Organisation, sondern drittens, führen immer näher zum Herrn. Lassen uns Jesus Christus lieb werden, noch lieber haben und führen nicht in eine Menschengefälligkeit hinein. Und schlussendlich, das damit verbunden, führen dazu, dass wir das Wort Gottes noch lieber lesen, noch mehr, noch tiefer lesen. Es erschreckt mich jeweils von Christen zu hören, die von sich finden, ja, sie seien in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn, aber sie lesen alles Mögliche, nur nicht die Bibel. Sie lesen irgendwelche geistliche Bücher. Sie brauchen es, in diesen oder jenen Gottesdienst zu gehen, um wieder aufzutanken. Sie genießen es, wenn irgendjemand irgendeine Prophetie an sie richtet und leben davon. In der Bibel lesen sie aber nicht. Oder die Bibel, Gottes Wort, ist nicht so entscheidend. Mein Lieben, der Herr spricht auch heute durch sein Wort ganz konkret zu uns. Der Herr kann uns auch heute durch sein Wort gewisse Sachen ganz wichtig machen. Und auch das prophetische Wort, dass das Wort Gottes aktuell in unserer Situation und auch als Wegweisung für die Zukunft uns groß gemacht wird, ist eine Realität. Aber nicht in der Weise, wie es heute betrieben wird. Nicht indem man sich dann an ein sogenanntes prophetisches Wort hängt und davon lebt, weil irgendjemand an irgendeiner Konferenz, an irgendeiner Veranstaltung mir das gesagt hat, der Herr will das von dir. Und ich halte mich ein ganzes Leben lang dran und halte mich mehr daran als an die Bibel. Die Bibel muss ich dann nicht mehr groß lesen. Oder sie rückt in den Hintergrund. Mein Glaube hängt an jenem Wort. Mein Glaube hängt an jenem Ereignis. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und Lass uns das auch demütig erkennen. Das ist genau dasselbe, wie wenn irgendjemand an den Worten eines Priesters hängt. Oder irgendjemand das als ein und alles anschaut, was der Papst sagt. Ist genau das Gleiche. Im Gegenteil. Manchmal sogar noch weniger problematisch. Wir sollen auf Jesu Stimme hören. Wir, Jesu Wort hören wir durch sein Wort, die Bibel. Wir wollen in der Bibel lesen und uns daran erinnern.
Lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und singet Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voller Dankbarkeit in euren Herzen, voller Dankbarkeit in euren Herzen.
Sechster Punkt, er hat ihnen gezeigt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, Vers 8, und werdet meine Zeugen sein. Die letzten Worte, die Jesus vor seiner Himmelfahrt den Jüngern sagte, war, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr bekommt die Ausrüstung, aber ihr werdet dann meine Zeugen sein. Der Auftrag Jesu war, dass wir Zeugen für ihn sind. Zeugen Jesu Christi. Unser Zeugnis ist an eine Person gebunden, an die Person des Sohnes Gottes. Unser Zeugnis gilt Jesus Christus. Und Jesus Christus bezeugen bedeutet, ihn zu verkündigen. Unser Ziel ist damit, den Menschen ihn bekannt zu machen. Unser Ziel ist nicht, die Menschen in diese oder jene Kirche zu führen. Es ist spannend, manchmal zu sprechen, auch mit Pastoren oder mit Verkündigern. Und wenn gefragt wird, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir so und so viele neue Gemeinden haben. Das Ziel ist, dass unsere Gemeinden so und so wachsen. Das Ziel ist, dass wir diese und jene Großveranstaltungen durchführen können. Das Ziel ist unser Gemeindeverband, unsere Mission und so weiter. Meine Lieben, auch in der Formulierung, auch in der Zielsetzung gilt es, das Ziel ist, dass Menschen Jesus finden. Das Ziel ist, dass der Name Jesu Christi bekannt wird. Ob das dann dazu führt, dass Leute in unsere Gemeinde oder in eine andere Gemeinde gehen, das ist nebensächlich. Hauptsache, sie folgen Jesus nach. Hauptsache, sie haben Jesus Christus von Herzen lieb. Ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht die Zeugen eines Menschen, nicht die Zeugen von sich selber, nicht die Zeugen einer Institution oder Organisation, sondern meine Zeugen. Paulus sagte ganz klar den Korinthern, dass er nicht sich selber predigt, sich selber verkündigt, sondern Jesus Christus verkündigt. Das ist es, was der Auftrag Jesu war, seine Zeugen zu sein. Wir wollen also auch nicht uns selber bringen. Wie häufig passiert das im Zeugendienst, im Zeugnis geben? Sicher habt ihr auch schon Zeugnisse gehört. Es gibt Zeugnisse, die sind tief gegründet. Zeugnisse, die sind die Zeugen von der Liebe und Gnade Jesu Christi. Aber es gibt auch Zeugnisse, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch in seinem alten Leben, wo man 80% davon erzählt, was man vorher für ein schlimmer Bengel war, oder wie tief man in Sünde gesteckt hat und dann noch kurz, ja, und Jesus hat mich befreit. Und das ist ein Show-Act, das ist so richtig Bildmentalität, Blickzeitung-Mentalität für Christen. Man erfreut sich daran zu sehen, was das für ein schlimmer Junge war. Interessant, im Neuen Testament, da gab es auch ein paar schlimme Jungs und Mädchen. Wir lesen jeweils ganz kurz, dass zum Beispiel von Maria Magdalena, dass aus ihr so und so viele Geister ausgetrieben wurden. Aber das war es dann schon. Wir lesen nicht, was das alles bedeutet hat, was sie alles getrieben hat, wie ihr Leben ausgesehen hat mit allen Details und so weiter. Der Gerasener, der befreit wurde. Wir lesen relativ sachlich, was geschehen war, in kurzer Formulierung und wie sein Leben war. Aber das wurde nicht ausgeschmückt und in alle Details geschildert, sondern vielmehr, es wurde geschildert, Jesus Christus befreit. Er schenkt ein neues Leben. Wie schnell kommt mit der Schilderung von dem, was früher alles so schlimm war, der Mensch in den Mittelpunkt? Wie schnell kommt mit Schilderungen in Zeugnissen der Mensch selber zum Zug und das eigene Ich wird gepflegt? Wir sollen seine Zeugen sein und nicht unsere Zeugen. Nicht zeigen, wie wir jetzt halt glaubensstark sind, weil auf unser Gebet hin der Herr dies und jenes gewirkt hat. Wie wir halt bibeltreu sind, weil auf unsere Erkenntnis hin wir diese schwierige Situation meistern konnten. Nein, sondern wir sollen seine Zeugen sein, Zeugen Jesu Christi sein. Ein wichtiger Punkt für uns alle, wir sollen Zeugen sein. Das ist mal ganz klar. Aber wir sollen seine Zeugen sein. Und wir wollen uns deshalb fragen, auch im vielleicht zwischenmenschlichen, einfachen, persönlichen Zeugnis, worum geht es uns? Wollen wir den Mitmenschen zeigen, wie wir glaubensstark sind? Wollen wir den Mitmenschen zeigen, wie wir schon weit sind im Glauben? Oder wie wir halt demütig sind? Wollen wir den Mitmenschen zeigen, wie der Herr unsere Gebete erhört? Oder wie wir bibelfest sind? Wollen wir den Mitmenschen zeigen, wie wir geisterfüllt sind? Oder ist unser Verlangen, unser Bestreben, dass der Mensch näher zu Jesus kommt? Und wir wollen den Menschen Jesus bringen. Denken wir an Paulus, an die Korintherbriefe. Paulus war bereit, auch sein Unvermögen, seine Schwachheit zuzugeben. Er hat die nicht ausgemalt. Auch da, er hatte zwar gesagt, die Bedrängnis war so groß, dass sie am Leben verzagten. 2. Korinther 1. Aber er hat das nicht groß ausgemalt, was das genau bedeutet, wie lange das war und wie sich das ausgewirkt hat, das ist nicht entscheidend. Sondern wichtig war, die Situation traf ein, er hatte die Demut und die Aufrichtigkeit, das zuzugeben und gleichzeitig sagte er, aber der Herr hat mich herausgerufen. Er hat mir geholfen, er hat mir neue Kraft gegeben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen, nimm sie nur gläubig an. Geh Schritt für Schritt und lass ihn sorgen, er führt auf sich heran. Denn wieder haben auf den Herrn die Trieben neue Kraft. Sie fahren auf, sie fahren. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler.
Meine Zeugen sein. Zeugen für Jesus. Spannend ist, dass Jesus das sagte als Antwort auf die Frage, die die Jünger stellten: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Auf diese Frage der Jünger hin hätte Jesus nun in einen theologischen Diskurs eintreten können und Stoff liefern für verschiedenste Spekulationen. Hätte Jesus da ein paar Sätze mehr gesagt, Theologen und Möchtegern-Theologen hätten sich in den kommenden Jahrhunderten drauf gestürzt und hätten da diskutiert und gestritten. Jesus macht es ganz kurz und zeigt damit, konzentriert euch nicht auf irgendwelche Erkenntnisfragen und haltet euch schon gar nicht daran auf, in irgendwelche Streitereien einzutreten. Paulus sagt später, wir sollen nicht über Tage und so weiter streiten. Auch nicht über Kennzeichen für die Wiederkunft Jesu Christi und so weiter. Über Erkenntnisfragen. Über Dinge, die scheinbar interessant sind zu wissen. Sondern seid meine Zeugen. Meine Lieben, heute gibt es Leute, die sind darauf spezialisiert, Erkenntnisse aus der Bibel herauszuziehen und zu predigen, zu verkündigen. Und dann steht man, wenn man sowas zuhört, mir geht es auf jeden Fall so, da, und denkt, wow, die Leute wissen scheinbar viel. Wissen die viel? Man kann ein paar Jahre studiert haben und fühlt sich dann so ziemlich dumm daneben. Weil so viel weiß ich nicht. Was bewirkt das beim Zuhörer? Man denkt, wow, der weiß viel. Und um Gottes Wort näher kennenzulernen, muss ich also auch so viel wissen. Um sein Zeuge zu sein, muss ich auch so viel wissen. Und wie häufig passiert es dann, dass das Wort Gottes eintritt? Das Wissen bläht auf. Nein, gerade die Himmelfahrt Jesu zeigt, wir müssen nicht viel wissen, sondern erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen sein. Das genügt. Und da brauchen wir keine Schulbildung dafür, sondern ein brennendes Herz. Es gibt auch aus der Missionsarbeit Berichte, Leute, die weder lesen noch schreiben können und mit dem Rechnen größte Mühe haben, aber lebendige Zeugen für Jesus sind, sprudeln von der Kraft Gottes und anderen Menschen Wegweiser zum Leben, zum neuen Leben in Christus sind. Mein Lieben, deshalb auch für uns, lasst uns nicht mit scheinbaren Erkenntnissen und scheinbar Interessantem auftrumpfen oder das gierig aufsaugen, sondern Zeugen Jesu sein. Je mehr Erkenntnisfragen gewälzt werden, desto mehr kann man streiten. Es ist manchmal spannend zu sehen, wie Christen, entweder die sich besonders geisterfüllt halten oder besonders bibeltreu oder beides zusammen, miteinander streiten können. Wie das und das in der Bibel zu verstehen ist. schade um die Kraft, die da eingesetzt wird. Und wie häufig sind dann wie zwei Gockel, die sich gegenüberstehen und die aufeinander losgehen. Es geht nicht mehr um Jesus. Es geht nur noch, wie kann man sich besser aufbauen? Wie kann man als der Geisterfülltere oder der Bibeltreuere erscheinen? Meine Lieben, Zeugen Jesu Christi sein. Wir sollen Zeugen. Die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu Christi macht uns zu Zeugen. Wir sind nicht passiv. Sie macht uns zu Zeugen Jesu Christi. Aber eben zu Zeugen Jesu Christi und nicht von uns selber.
Steht auf, ihr Gottes Zeugen, werfet hoch auf das Manier, lasst der armen Welt uns zeigen, unseres hohen Bundes Ziel. Ja, in unseres Gottes Namen schwingen wir des Geistes Schwert, streuen aus den edlen Samen, bis sich alle Welt begehrt.
Der siebte Punkt, wir lesen das in Lukas 24. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Wir sehen also etwas, was Jesus hier noch tat vor seiner Himmelfahrt. Nämlich, er segnete sie. Er segnete seine Jünger und er rüstete sie damit aus. Wie wunderbar. Gott legt uns eine Last auf, er gibt uns einen klaren Auftrag, aber er hilft uns auch. Wir wissen, was dem vorausging. Das Erleben von Karfreitag und Ostern, das Annehmen der Führung Jesu Christi dort hinaus, das Hören auf das Reden Jesu, das Annehmen seines Auftrages, dass er uns zu Zeugen machen will. Und unter diesen Aspekten erlebten sie die Segnungen Jesu Christi. Jesus segnete sie. Was gibt es Schöneres, als von Jesus gesegnet zu sein? Das nehmen wir sehr gerne an. Den Segen des Herrn, den haben wir gern. Beachten wir aber auch, dass der Segen des Herrn, das Helfen des Herrn auch an den Auftrag gebunden ist. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Die Hilfe Jesu nehmen wir gern an und die Last möchten wir lieber loswerden. Der Segen des Herrn nehmen wir gern an, aber seine Führung annehmen, auf seine Stimme zu hören, das fällt uns schwerer. Seine Zeugen zu sein, ist schwieriger. Den vollen Segen des Herrn erleben wir nur dann, wenn wir unser Leben auch voll ihm hinlegen. Wenn wir bereit sind zur vollen Lebensübergabe, zur vollen Lebenshingabe. Wenn wir wie das Paulus in den Briefen schreibt, jeweils so beginnt, Paulus, Knecht, oder genau übersetzt, Sklave Jesu Christi an die Gemeinde von so und so. Paulus bezeichnet sich selber immer als Knecht, als Sklave. Und das bedeutet als Leibeigener zur damaligen Zeit, als Leibeigener Jesu Christi, als einer, über den Jesus Christus hundertprozentige Verfügungsgewalt hat, über den Jesus Christus alles sagen und bestimmen kann. Bezüglich Kraft, bezüglich Zeiteinteilung, bezüglich allem. Den vollen Segen erleben wir in der vollen Nachfolge, in der vollen Hingabe zum Herrn. Und wie wunderbar Jesus segnet. wie wunderbar er rüstet aus, wie wunderbar er schenkt das Nötige für den nächsten Schritt, für die nächste Zeit. Und er segnet und führt uns in die Ewigkeit. Wie herrlich. Die Folge davon lesen wir in Lukas 24, Vers 52 ganz deutlich. Sie aber beteten ihn an. Oder nach anderer Übersetzung, sie aber warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Folge des Segens des Herrn ist als achter Punkt die Anbetung. Anbetung in Demut. Echte Anbetung geschieht, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Nicht, wo ich mich aufblase und brüste und will und nun meine, den Herrn zu preisen. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich danke dir, dass ich mehr Erkenntnis habe. Ich danke dir, dass ich mehr faste und so weiter. Das ist pharisäisches Danken. Das ist pharisäisches, in Anführungszeichen, den Herrn preisen. Das gefällt dem Herrn nicht. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist das Anbetung von getünchten Gräbern. Wahres im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre Anbetung geschieht dort, wo sich Menschen beugen, wo Menschen anbetend vor dem Herrn niederfallen, wo Menschen bereit sind, den Herrn als Ersten im Leben zu haben, ihn, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, annehmen und ihm in seiner Majestät preisen für alles, was er für uns getan hat. Sie beteten ihn an in Demut, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Das zeigt also auch, dass Hochmut und Anbetung nicht zusammenpassen. Wir können noch die schönsten scheinbar frommen Gebete haben, wenn unser Herz hochmütig ist, wenn unserem Herz noch stolz ist, gefällt das dem Herrn nicht. Und ob Stolz in unserem Herzen ist, zeigt sich zwar auch unter Umständen in unseren Gebeten, aber viel häufiger als in den schönen, frommen Worten, die man in irgendeiner Versammlung macht, zeigt sich der Stolz, zeigt sich der Hochmut im Alltag. Zeigt sich der Hochmut im Alltag nicht nur bei unseren Gedanken, unseren Mitmenschen gegenüber, sondern auch in unserem Verhalten. Ist wirklich das demütige Niederfallen, anbetende Niederfallen in unserem Leben Realität? Oder haben wir kritisierende, hochmütige, stolze Gedanken unseren Mitmenschen gegenüber? Kritik ist nichts anderes als ein Ausdruck von Hochmut, von Stolz. Ich maße mir an, die anderen zu kritisieren, weil ich ja besser bin. Weil ich weiß, wie es richtig sein sollte. Das ist Hochmut, das ist Stolz. Dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen schenkt er Gnade. Und Demut ist die Voraussetzung zu wahrer, zu aufrichtiger Anbetung. Sie fielen anbetend vor dem Herrn nieder. Und sie priesen Gott. Sind wir in der Anbetungshaltung? Wie können wir sagen, wir seien demütig vor dem Herrn, wenn wir hochmütig unserem Bruder, unserer Schwester gegenüber sind? Das ist ebenso wenig möglich, wie wenn wir sagen können, wir lieben den Herrn und lieben nicht auch unseren Bruder oder unsere Schwester. Wir haben ja gelernt in den Korintherbriefen, wie Paulus auf den Tatbeweis immer pochte. Den Tatbeweis der Liebe. Es gibt auch den Tatbeweis der Demut. Die Demut zeigt sich im Alltag. Denken wir daran, wenn wir nur das eine behalten von diesem achten Punkt. Denken wir daran, wenn wir unsere Mitmenschen kritisieren, wenn wir kritisierende Gedanken in welcher Form auch immer unseren Mitmenschen gegenüber haben, ist das kein Zeichen von Demut. Da ist noch Stolz, da ist noch Hochmut in unserem Herzen. Das gefällt dem Herrn nicht. Und wir sind damit unfähig, wirklich anbeten zu können. Wirklich den Herrn zu preisen, so wie es ihm gefällt. Da gilt es, sich zu beugen. Anbetung in Demut mit großer Freude. Dann erfüllt Freude unser Herz. Die Freude der Erlösten, die Freude der Menschen, die auf die Wiederkunft Jesu Christi warten. Die Freude der Menschen, die die Zeit, auch die Wartezeit auf die Wiederkunft, auskaufen, aktiv warten. Wie halten wir es, wenn wir warten müssen? Wenn ein Kind warten muss, auch hier wieder ein Beispiel von den Kindern, wenn ein Kind warten muss, dann kann es sehr schnell mal sein, dass wenn man sagt zum Beispiel, ja, in 5 Minuten ist es soweit. Papa, ist jetzt soweit? 10 Sekunden später, ist jetzt soweit? Sind jetzt 5 Minuten vorbei? Ich erinnere mich gut an meine Kindheit und es liegt mir in den Ohren noch, wie es gestern gewesen wäre, meinen Eltern vielleicht auch. Kinder haben Mühe zu warten und sehr häufig beginnt man dann, auf Schweizerdeutsch sagt man, zu stürmen. Das heißt, immer zu etwas zu drücken und zu sagen, ja, wann ist es jetzt soweit, wann ist es soweit, wann kommt es endlich und so weiter. Wenn der Herr uns eine Wartezeit im Leben gibt, dann wollen wir aktiv warten. Aktiv warten bedeutet, in Demut ihn anbeten, ihn preisen und mit großer Freude das, was wir schon tun können, tun. Vielleicht müssen wir warten auf irgendeine Veränderung im Leben. Aber heute, hier und jetzt, nach Pfingsten, können wir lebendige Zeugen für Jesus sein. Da gilt es nicht mehr zu warten. Da, wo ich bin, kann ich Jesus bezeugen. Mit den Menschen, die ich kenne, kann ich ein Zeuge für ihn sein. Wir sollen das tun, die Zeit auskaufen und in Demut anbetend uns freuen am Herrn, uns freuen an seinem Heil. Mit großer Freude gingen sie weg. Sie waren nicht traurig, oh schade, jetzt ist Jesus weg. Sie machten sich keine Sorgen, wie lange geht es wohl noch? Nein, sie warteten aktiv. Sie freuten sich über den Segen Gottes, freuten sich über den verheißenen Tröster, freuten sich über den Auftrag, den sie haben, Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und der 9. Punkt, wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Was taten sie in der Zwischenzeit? Und das gehörte auch zu diesem aktiven Warten. Sie beteten. Sie pflegten tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie waren alle Zeit im Tempel, lesen wir in Lukas 24, und hier Sie waren einmütig im Gebet. Sie hatten ein aktives Gebetsleben. Achtung, wir denken an die 8 vorausgegangenen Punkte, was Gebet, was Voraussetzung für Gebet ist. Gebet ist nicht einfach dann nach dem Willen Gottes und einmütigem Gebet, wenn wir etwas zusammenkommen und beten. Es gibt viele Gebete, die gefallen dem Herrn gar nicht. Viele Gebetsgemeinschaften, die gefallen dem Herrn gar nicht. Weil nur der eine oder der andere in den Mittelpunkt sich hieft. Oder seine fromme Fassade aufbaut. Oder religiösen Karneval veranstaltet. Er setzt eine Maske auf und gibt sich ganz fromm. Dabei ist das Herz eine Mördergrube. Und voller böser Gedanken dem Mitmenschen gegenüber beispielsweise. Also, man kann nicht sagen, okay, wunderbar, kommen wir alle zusammen, beten wir, das gefällt dem Herrn. Nein, Gebet, die Voraussetzungen fürs Gebet müssen gegeben sein. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Dem ging voraus, dass sie miteinander Gebetsgemeinschaft haben konnten. Dem ging voraus, dass sie anbetend vor ihm niederfielen. Das war vorher. Das ist die Haltung, die auch eine Gebetsgemeinschaft ermöglicht. Wir sind aufgefordert zu beten, wir sollen beten. Für uns selber und auch in der Gemeinschaft. Beachten wir gut, was Gebet bedeutet. Nicht klagen und jammern, nicht sich profilieren, sondern den Herrn aufrichtig anbeten und Fürbitte tun, so wie es ihm gefällt. Und der 10. Punkt, sie waren alle stets beieinander. Einmütig im Gebet. Lukas 24, sie waren alle Zeit im Tempel. Ihre Gemeinschaft war begründet auf das Wort Gottes, auf das, was sie von Jesus selber gehört und erfahren hatten, auf der Erlösung schlussendlich. Ihre Gemeinschaft wirkte sich aus, dass sie miteinander über das Wort Gottes sprachen, im Tempel waren und im Gebet einmütig waren. Die Jünger, aber auch die Frauen und Maria, die Mutter Jesu und seine Brüder, alle waren da zusammen, einmütig im Gebet. Wie sehr hat sich doch da teilweise auch die Kirche oder christliche Gemeinschaften von der Wahrheit des Wortes Gottes wegentwickelt. Hier waren alle einmütig im Gebet zusammen. Da hieß es nicht, dass nur die Männer beten dürfen. Und die Frauen sollen gefälligst gar nichts sagen, beispielsweise. Es ist immer gut, wenn wir die Bibel genau lesen. Alle waren hier in der Gemeinschaft. Unabhängig, ob es Jünger waren oder ob es die Halbbrüder von Jesus waren, ob es Maria, die Mutter Jesu war, ob es die Frauen waren. Die Gemeinschaft in Jesus Christus. Die Gemeinschaft auf der Grundlage der Erlösung, auf der Grundlage des Hörens auf die Worte Jesu, auf der Grundlage des Wartens, auf die Erfüllung der Worte Jesu, die Gemeinschaft umfasste alle, ohne Unterschiede. Wir sind eins in dem Herrn, wir dürfen einmütig sein und der Herr will uns diese Einigkeit, diese Einmütigkeit, diese Einigkeit im Geist schenken. Und die verbindet uns unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von unserem Alter, unabhängig von unserer sozialen Herkunft, unabhängig von unseren Sprachen, unabhängig von unseren Prägungen. Eines der schönsten Bilder, einige von euch kennen es, finde ich immer wieder, wo Jesus ins Schiff kam nach der Stillung, nachdem er Petrus bei der Hand gepackt hatte, als er sank. Als Jesus ins Schiff trat vom Wasser her, der Sturm legte sich, alle fielen nieder vor Jesus und beteten ihn an. Ebenso auf dem Berg der Verklärung. Die Jünger, sie sahen niemanden als Jesus allein. Die Jünger, so unterschiedlich sie waren verbunden in dem anbetenden Niederfallen vor Jesus. Sie waren verbunden, indem sie einfach Jesus allein sahen. Echte Gemeinschaft. Untereinander. Echte Gemeinschaft finden wir nur, wenn wir Jesus allein sehen. Wenn er der Erste in unserem Leben ist. Echte Gemeinschaft in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Familie. Echte Gemeinschaft In irgendeiner Gruppe haben wir nur Gemeinschaft, die hält uns, trägt, die uns einmütig macht, haben wir nur in Jesus Christus. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir auch da, was Gemeinschaft betrifft, uns vom Wort Gottes prägen lassen. Zum Schluss eine kleine Anmerkung, wie sehr unser christliches Denken hier teilweise schon völlig verdreht sein kann. Das geht bis in die Lieder hinein. Es gibt ein Lied, das gehört zu den Liedern, die auch bei unserem Webradio sicher nicht gesendet wird, das aber sehr verbreitet ist. Das heißt, wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung. Und da heißt es zum Beispiel, wie schön ist es, wenn man streiten und sich dennoch lieben kann. Das ist absolut unbiblisch. Wenn wir uns lieben, wenn Jesus Christus unsere Mitte ist, dann streiten wir nicht, sondern wir können zwar sachlich miteinander reden, wir können sachlich Punkte klären. Das zeigt gerade Apostelgeschichte 1 auch, nachher die Nachwahl des 12. Apostels. Es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme zu lösen und die können wir sachlich miteinander unter der Leitung des Heiligen Geistes betrachten. Aber das hat nichts mit Streit zu tun. Vor kurzem las ich in einer sogenannten christlichen Zeitschrift über Ehe und Familie, dass nur das gute christliche Ehen seien, wo man miteinander streiten würde und möglichst gut streiten würde miteinander. Die Prägung davon ist von der Psychologie und vom Geist dieser Welt entlehen, aber nicht von der Bibel. Echte Gemeinschaft, wo Jesus Christus der Erste ist, lässt uns nicht wie eine Dampfwalze über den anderen hinweggehen und über seine Meinungen. Nein, wir können auf den anderen zugehen, wir können den anderen auch anhören. Wenn wir auf Jesus Stimme hören und geübt sind, auf Jesus Stimme zu hören, dann haben wir auch die Fähigkeit, auf unseren Mitmenschen zu hören, zuhören zu können. Und nicht wie eine Dampfwalze unsere eigene Meinung dem anderen vor den Kopf schmeißen. Nein, wir können auch zuhören. Wir können auch Probleme miteinander erörtern. Wir können auch Spannungen miteinander klären. Aber nicht, indem ich Recht haben will, sondern indem wir anbetend niederfallen vor dem Herrn und fragen, Herr, was ist dein Wille? Führe du uns. Zeige du uns den richtigen Weg. Und lass mich nicht auf Meinung beharren. Aber die Einstellung, und wir müssen uns solcher Dinge bewusst sein, weil das kommt überall und mehr, die Einstellung, dass wir miteinander streiten müssen, das ist so unbiblisch, ein solcher Quatsch. Und die Leute akzeptieren das. Die Leute getrauen sich, das abzudrucken in Zeitschriften. Meine Lieben, es gibt Dutzende von Dingen, die so völlig unbiblisch sind, die sich einschleichen, wo wir vom Geist der Welt in solchen Ansichten geprägt werden. Wahre Gemeinschaft ist dort, wo der Mensch Jesus Christus vor Augen hat. Wenn alle demütig anbetend niederfallen vor dem Herrn, da entsteht Gemeinschaft. Wo der Mensch nicht mehr auf sich selber und seine eigene Meinung pocht, sondern bereit ist zu sagen, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Und wenn wir das alle machen, dann haben wir Gemeinschaft. Dann sind auch die hochmütigen, kritisierenden Gedanken weg. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Da entsteht Gemeinschaft.
lang hab ich mühvoll gehungen, geseufzt und aus Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesum allein. Sanft hat seine Hand mich berührt, er sprach, o mein Kind, du bist heil. Ich fasste den Saum seines Kleides, da ward seine Kraft mir zuteil. Sein
Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir auch das benennen. Manchmal sind christliche Versammlungen die größten Lügenhaufen, die es gibt. Weil es gibt so viel negatives Reden, so viel Streitereien, Streitigkeiten, so viele Spannungen, auch in Gemeinden und Werken. Und dann kommt man zusammen und singt ein Loblied. Dann kommt man zusammen und tut so, wie man Gemeinschaft miteinander habe. Und in einer Gebetsgemeinschaft oder wo auch immer. Hat aber schon den Dolch in der Hand, um bei nächster Möglichkeit dem anderen vordergründig einen Kuss zu geben und hintergründig ihm den Dolch in den Rücken zu stoßen. Deshalb, das muss den Herrn schmerzen. Da muss der Herr sich fragen, warum gedauern sich die, in meinem Namen zusammenzukommen, wenn sie so voller Kritik sind, so voller negativen Reden und Denken ihren Brüdern und Schwestern gegenüber. Meine Lieben, lasst uns von der Bibel, vom Wort Gottes, vom fleischgewordenen Wort Gottes, von Jesus Christus uns prägen lassen. Bereit sein auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jesus Christus kommt bald wieder. Heute noch haben wir die Möglichkeit, auch bezüglich des Gebetes, der Anbetung und der Gemeinschaft, uns wirklich von ihm und seinem Wort prägen zu lassen. Was der Herr uns aufgedeckt hat, lasst uns nicht wie der kleine Junge mit verschlossenen Ohren dann aus dem Gottesdienst gehen und sagen, ja, mir hat der Herr nichts Besonderes gezeigt, hoffentlich haben es die anderen gehört. Dann wird es besser mit denen. Sondern lasst uns das, was der Herr uns gesagt hat, zu Herzen nehmen und uns vorbereiten auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Jesus Christus kommt bald wieder. Was bedeutet das für mich? Wir erinnern uns an die 10 Punkte. Die Erlösung erstens ist die Grundlage. Zweitens, die Führung Jesu Christi. Jesus Christus führt, er führt klar. Drittens, Jesus Christus spricht klar, zeigt uns seinen Willen. Wir wollen sein Wort ernst nehmen. Viertens, wir sollen uns in den Zeitplan Gottes einordnen. Das kann auch warten bedeuten. Fünftens, wir hören auf die Stimme Jesu Christi. Wir wollen offene Ohren und offene Herzen haben und uns an das Wort Jesu erinnern. Es ist notwendig, dass wir auch das Wort Gottes lesen, uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, um es hören zu können. Sechstens, wir sind lebendige Zeugen Jesu Christi. Wir sind Zeugen. Und wir sind Zeugen Jesu Christi. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendwelchen Erkenntnisfragen oder scheinbar ganz gescheiten Dingen, sondern predigen in aller Einfalt, aber mit allem Freimut, das Evangelium von Jesus Christus. Siebtens, Jesus Christus rüstet uns aus. Er segnet uns. Was gibt es Schöneres, als unter diesem Segen des Herrn leben zu dürfen und unter seinem Segen vorwärts zu gehen? Achtens, der Herr führt uns in echte Anbetung, dass wir anbetend vor ihm niederfallen. Anbetung ist nur möglich in Demut. Echte Anbetung in Demut lässt uns aber auch von Freude erfüllt sein. Große Freude im Herzen. Neuntens, wir warten aktiv auf die Wiederkunft Jesu Christi, indem wir seine Zeugen sind und indem wir auch beten, ein lebendiges Gebetsleben haben, den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten und Fürbitte tun. Zehntens, das als, auch als Kennzeichen der Gemeinschaft. Aber echte Gemeinschaft unter Menschen, auch echte Gebetsgemeinschaft, gibt es nur auf dieser Grundlage. Wir sollen alle Zeit, wir sollen stets einmütig sein, Gemeinschaft haben, aber echte Gemeinschaft in der Einigkeit des Geistes, geprägt vom Herrn und seinem Wort, geführt von seinem Geist. Nicht mit der Idee von irgendwelchen weltlichen, heutigen Ansichten, was Gemeinschaft bedeutet. Christen sind nicht einfach eine Gruppe von Menschen, die dieselben Interessen haben oder mehrheitlich dieselben Interessen haben und sowieso ganz, ganz verschiedenste Meinungen und Ansichten. Natürlich haben wir unterschiedliche Erkenntnisse. Natürlich, auch schon die Apostel waren ganz unterschiedlich. Klar, Paulus schreibt anders als Johannes, natürlich. Aber sie alle hatten einen Herrn. Sie hatten ein Ziel, die ewige Herrlichkeit. Und einen Auftrag, die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen und zu verkündigen. Echte Gemeinschaft finden wir im Hören auf Gottes Wort, im Sehen auf Jesus Christus, in Demut, in der demütigen Anbetung des Sohnes Gottes, für seine Erlösung, für das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, für sein Blut, das er vergossen hat und dafür, dass er das Leben ist und das Leben gibt und uns das ewige Leben bereithält. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, wären wir bereit? Wir haben sein Reden durch sein Wort gesehen, gehört. Sind wir Täter seines Wortes? Dann möge der Herr uns Kraft schenken und die Gnade schenken, dass wir auch den Tatbeweis erbringen. Und den, die Gelegenheit dazu, gibt es vielleicht schon in einer halben Stunde. Dann, wenn wir das erste Mal wieder mit jemandem sprechen. Dann, wenn wir jemandem begegnen und uns prüfen, Achtung, ist jetzt wirklich die Liebe Gottes in meinem Herzen, auch diesem Bruder, dieser Schwester gegenüber, oder ein kritischer, ein kritisierender, ein überheblicher Gedanke. Der Herr will, dass wir den Tatbeweis erbringen. Und wir wollen ihn um Gnade dafür bitten, bis er kommt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe zu uns. Wir preisen dich, dass du der gekreuzigte, auferstandene und bald wiederkommende Erlöser und Herr bist. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, lass uns auf dich ausgerichtet sein. Bewahre uns davor, dass wir einfach zur Tagesordnung übergehen und schenk uns, Herr, dass wir wirklich auf dich ausgerichtet sind, dass wir aktiv die Zeit auskaufen, dich bezeugen, dass wir in echter Gemeinschaft mit dir und miteinander stehen. Danke für alles, was du uns auch gezeigt hast heute. Lass uns Täter deines Wortes sein. Und lass uns uns freuen auf deine baldige Wiederkunft. Herr, und wir bitten dich, komme bald. Amen.
Jesus Christus kommt bald wieder, darum mach